Ich möchte euch gern hineinnehmen in eine Geschichte, und zwar eine Begegnung einer Frau mit Jesus. Eine Begegnung, die ganz alltäglich beginnt. Und zwar eine Begegnung, die für die Frau alles verändert. Sie verändert nicht nur ihre religiösen Überzeugungen, sondern sie berührt auch etwas Tieferes in ihr, denn es geht auch um Fragen ihrer Identität, es geht um Wahrheit, es geht um Schuld und es geht auch um Hoffnung. Die Begebenheit, von der ich erzähle, steht im Johannesevangelium, eins der vier Evangelien über das Leben Jesu. Und die Szene spielt sich der Bericht über diese Szene befindet sich in Johannes Kapitel 4. Johannes nennt den Namen der Frau nicht. Er sagt einfach, da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Das heißt, es geht hier nicht um irgendeine berühmte Frau, sondern es geht um eine Frau wie du und ich, wie ich sie bin, und ich kann mich damit identifizieren. Wo findet das statt? Jesus ist unterwegs. Er ist auf dem Weg von Judäa in Israel Richtung Galiläa und kommt durch Samarien durch. Und er ist müde. Er setzt sich an einen Brunnen, den Jakobsbrunnen. Das ist ein öffentlicher Wasserbrunnen, etwa 20 Minuten vom Dorf entfernt. Und es ist um die Mittagszeit, in der Mittagshitze. Seine Jünger sind gerade in das Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Und dann kommt da diese Frau. Die Frau kommt alleine, und das ist ungewöhnlich, denn normalerweise ging man gemeinsam mit anderen Frauen zum Brunnen, um Wasser zu holen. Man ging auch normalerweise morgens oder abends dahin, wenn es schön kühl war. Sie kommt mittags zur heißesten Zeit. Das heißt, ich vermute mal, dass sie vielleicht niemandem begegnen will. Vielleicht möchte sie einfach mit niemandem reden. Vielleicht ist sie auch Gerede leid. Vielleicht wird sie von anderen gemieden. Jesus nennt hier keinen Grund, warum sie alleine kommt. Aber dass sie allein kommt, ist auffällig. Moment.
Oh, ich habe einen Frosch im Hals.
Das Thema passt gerade gut. Ich warte noch auf ein Glas Wasser und dann geht es gleich weiter. Das ist ja das Gute an Aufnahmen, dass man die einfach so lang stoppen kann. So viel Erfahrung habe ich inzwischen. Johannes nennt also keinen Grund, warum sie alleine kommt, aber dass sie allein kommt, ist auffällig in der Geschichte. Die Frau sagt Jesus sagt zu der Frau, gib mir zu trinken. Die Frau ist sofort irritiert und antwortet, wie kannst du mich, eine Samariterin, darum bitten, dir was zu trinken zu geben? Johannes kommentiert, üblicherweise verkehren nämlich die Juden nicht mit den Samaritern. Ganz kurz dazu, da ist Distanz, da sind Grenzen, da ist Misstrauen. Die Samariter stammten zwar wie die Juden von Jakob ab, aber sie galten aus jüdischer Sicht als ein vermischtes Volk und damit als unrein. Sie waren verachtet, weil sie in der Zeit der Verbannung sich mit Heiden vermischt hatten. Jesus überschreitet diese Grenze hier ganz bewusst, und zwar mit einer Bitte. Und der Bitte um ein Glas Wasser, so etwas ganz Alltägliches. Es war ja gerade heiß. Jesus begegnet der Frau hier nicht in einem heiligen Setting. Sie ist nicht zu einer Anbetung irgendwo hingekommen. Sie war in keinem Gottesdienst oder sonst irgendwo. Die Frau war einfach beim Wasser holen. Und da begegnet ihr Jesus und bittet sie um etwas. Heißt auch für mich, ich muss nicht unbedingt im Gottesdienst sein, dass mir Gott begegnet. Er kann mir auch zu Hause begegnen, er kann mir auch im Alltag, er kann mir in alltäglichen Situationen begegnen. Gerade da, wo ich bin. Beim Einkaufen, in der Bahn, in einer schlaflosen Nacht. Ich muss nicht erst irgendwo ankommen. Jesus sagt ihr dann, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau antwortet wieder ganz praktisch, du hast kein Schöpfgefäß, wie willst du mir denn was zu trinken geben? Der Brunnen ist tief. Und dann sagt sie, woher willst du denn überhaupt lebendiges Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der diesen Brunnen hier gegraben hat? Und dann sagt Jesus diesen zentralen Satz. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, was ich ihm gebe, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser bis ins ewige Leben fließt. Ich glaube, wir spüren, hier geht es um viel mehr als nur um Wasser aus einem Brunnen. Hier geht es um den Durst unseres Herzens, um den Durst, genug zu sein, um den Durst, innerlich gesättigt zu sein, nicht auf der Suche zu sein, um den Durst nach Annahme, um geliebt sein, um Geborgenheit, ein Durst nach einem Zuhause, ein Durst nach Frieden. Und die Frau sagt, Herr, gib mir bitte dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss. Die Bitte ist gut, aber sie hat den Inhalt noch nicht so ganz verstanden. Und Jesus sagt dann ganz überraschend, geh, ruf deinen Mann und komm wieder. Sie antwortet, knapp, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, richtig, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Was soll denn das jetzt? Ich sage jetzt bewusst vorsichtig, wir wissen nicht alles. Wir wissen nicht, ob die Frau geschieden ist. Wir wissen nicht, ob sie verwitwet ist. Wir wissen nicht, was zu diesen vielen verschiedenen Beziehungen geführt hat. Das ist uns nicht bekannt. Aber eins ist klar, Jesus weiß viel mehr, als er eigentlich wissen kann. Er sieht und erkennt ihre Vergangenheit. Johannes sagt, es ist Mittag und sie kommt allein. Das ist ungewöhnlich, haben wir ja vorhin schon gesagt. Und es könnte darauf hindeuten, dass sie den Kontakt zu den anderen Frauen vermeiden wollte. Vielleicht, weil einfach schlecht über sie geredet wurde. Vielleicht schämte sie sich. Das kann man da rauslesen, aber wir wissen es nicht genau. Aber die Frau fängt sich schnell. Und sie ärgert sich nicht über Jesus, sondern sie merkt, hier steht jemand, der weiß viel mehr, als er eigentlich wissen kann. Der durchschaut mich und er bleibt dennoch, er verachtet mich nicht, sondern er verleiht mir, auch noch der Samariterin, Würde, indem er mit mir redet. Und deshalb sagt sie, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sie erkennt, hier ist mehr, hier muss Gott am Werk sein. Und dann stellt sie eine Frage, die sie als Samariterin beschäftigt. Wo sollen wir anbeten? Wenn hier ein Prophet ist, sag mir bitte, wo sollen wir anbeten? Hier oder in Jerusalem? Es könnte sein, dass sie mit dieser Frage ausweicht, dass sie nicht weiter über ihre Männer sprechen will. Es kann aber auch sein, dass es hier um etwas geht, was viel tiefer ist, nämlich ihre Identität auch als samaritanische Frau. Hier steht jemand vor mir, der mir diese Frage beantworten kann. Eine Frage, die mich vielleicht schon lange beschäftigt, weil ich bin auf der Suche nach Gott. Vielleicht ist das ihre Identitätsfrage. Wer bin ich und wo gehöre ich hin? Wo ist Gott? Wo ist Gott zu finden? Was ist wahr? Und Jesus antwortet ihr wieder ganz ungewöhnlich, Gott sucht Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Und damit zeichnet Jesus jetzt hier so ein großes Bild. Es geht nicht darum, wo wir beten, ob auf diesem Berg hier in Samarien oder in Jerusalem. Und er sagt, es kommt eine Stunde, da wird das nicht mehr die entscheidende Frage sein. Diese Stunde kommt und sie ist schon da. Und Jesus sagt auch klar, das Heil kommt von den Juden. Das heißt, Gott hat seine Rettungsgeschichte durch Israel geführt und jetzt steht der Retter selbst vor dieser Frau, vor ihr. Und dann sagt er, Gott ist Geist. Gott sucht also keine perfekten Orte, wo wir ihn anbeten, sondern er sucht Menschen. Er sucht Menschen, die ihn echt anbeten, und zwar im Geist und in der Wahrheit. Und da ist es egal, ob wir in Samarien sind, ob wir in Israel sind, ob wir in Deutschland sind, ob wir zu Hause gerade in irgendeinem unbekannten Ort sind oder ob wir hier gerade in Bad Kreuznach sind. Das Entscheidende ist, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich finde es so spannend, weil vorher sagt er, er hat Wasser auszugeben, das in uns zu einer Quelle wird, sodass wir nie mehr Durst haben. Besteht da vielleicht ein Zusammenhang? Ist das vielleicht die Antwort auf diese Frage, wie diese Quelle in uns entstehen kann, sodass wir nie mehr Durst haben? Wenn ich Gott anbete im Geist und in der Wahrheit, wird mir das vielleicht eine Quelle und es beginnt in mir zu sprudeln. Die Bibel zeichnet von Anfang bis zum Ende ein Bild immer wieder vom Wasser. Wasser als Bild für das Leben, das aus Gott selbst kommt. Es heißt schon im Garten Eden, bei der Schöpfungsgeschichte, in 1. Mose 2, Vers 10, und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilt sich von da in 4 Hauptarme. Wasser fließt also aus der Gegenwart Gottes und bringt Leben und Fruchtbarkeit. Und die Propheten greifen dieses Bild auf. Hesekiel sieht einen Strom, der aus dem Tempel fließt. Und alles, wohin der Strom kommt, das soll leben, heißt es in Hesekiel 47, Vers 9. Und am Ende der Bibel, in der Offenbarung, wird es ganz deutlich. Da steht im Kapitel 22, Vers 1, er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes. Das Wasser kommt also direkt von Gott, direkt von seinem Thron, direkt aus seiner Quelle. Am Thron Gottes selbst entspringt das Wasser des Lebens. Und im Neuen Testament verdichtet sich dieses Bild in Jesus. Zur Samariterin sagt er, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Johannes 7 steht es auch. Da wird ganz deutlich, wer und was das Wasser ist. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist. Wenn wir an Jesus glauben, ist der Heilige Geist in unserem Leben. Und je mehr Gemeinschaft wir mit ihm haben, desto stärker fließt dieses Wasser des Lebens und es quillt in uns. Das Wasser des Lebens ist das Leben aus Gott, das uns durch den Heiligen Geist geschenkt wird. Und die Frau sagt, ich weiß, dass der Messias kommt und wenn er kommt, dann wird er uns das alles erklären und verkünden. Und dann sagt Jesus, ich bin es, der mit dir spricht. Ja, und dann passiert etwas, was Johannes fast nebenbei erzählt. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und ging in die Stadt. Sie trinkt gar nicht mehr selbst. Sie gibt auch Jesus nichts. Sie nimmt auch kein Wasser mit ins Dorf. Sie lässt alles stehen und liegen und läuft los. Wie kommt denn das jetzt? Ich glaube, weil ihr etwas begegnet ist, was größer und wichtiger ist als der Durst des Körpers. Warum geht sie in den Ort? Wäre es nicht naheliegend, eigentlich mal sitzen zu bleiben, zuzuhören, noch mehr nachzufragen, Beweise zu verlangen? Stimmt das? Ist er wirklich der Messias? Vielleicht ist es aber auch, weil die Jünger gerade zurückkommen und sie will nicht mit denen sich unterhalten. Vielleicht verschlägt es ihr aber auch die Sprache und sie muss erst mal weg. Ich persönlich glaube allerdings, dass sie so überwältigt von dem allem ist und ihre Art ist es, anderen zu erzählen von dem, was sie erlebt hat. Ich glaube, sie ist ein Typ Mensch, der während er darüber redet, das verarbeitet. Denn sie läuft in den Ort. Sie will anderen davon erzählen. Und ich stelle mir vor, während sie da hinläuft, 20 Minuten vielleicht, da laufen ihr bestimmt die Tränen, denke ich. Tränen der Scham, Tränen von ja, Wahrheit, die Jesus ihr gesagt hat, Tränen von ja, Bewusstsein, dass er sie annimmt, dass er ihr trotzdem dieses lebendige Wasser anbietet, Tränen davon, dass sie diesem Messias begegnet ist und gleichzeitig die Frage, stimmt das wirklich, kann das sein? Dann die Fragen der Identität von ihr, all das geht in ihrem Kopf herum, so stelle ich mir das vor und so läuft sie und weint und denkt nach und redet mit sich selbst vielleicht und dann kommt sie hin und sie sagt zu dem Punkt, ich habe gesündigt. Und Jesus stößt mich nicht weg. Ich brauche mich nicht verstecken. Und so geht sie und sagt den Leuten im Ort, kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Die Veränderung der Frau, ihr Gesicht, ihre Art, ihr Ernst vielleicht, ihre Freude, ihre Begeisterung, ihr Staunen, ihre Fragen, all das wird zum Zeugnis. Sie bequatscht hier niemanden, sie überredet niemanden, sie sagt nicht, ich habe jemanden gesehen und ihr müsst jetzt alle kommen und ich sage euch, das ist der Messias. Nein, nichts davon. Sie sagt einfach nur, was sie erlebt hat. Kommt mit, lädt sie ein, kommt mit, lernt den Mann kennen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Und dann stellt sie eine Frage, könnte das vielleicht der Messias sein? Was meint ihr? Messias, ein hebräisches Wort, bedeutet wörtlich der Gesalbte, der von Gott beauftragte und gesandte Retter. Könnte er das sein? Und dann laufen die Leute los. Sie gingen aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. So heißt es. Sie begegneten Jesus. Und dann schreibt Johannes, viele kommen und glauben auf das Wort der Frau hin, weil sie sagte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Dann bittet man Jesus zu bleiben und er bleibt 2 Tage. Und am Ende sagen sie, nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn jetzt haben wir es selbst gehört und wir wissen, er ist der Retter der Welt. Die Menschen werden nicht überredet, etwas zu glauben. Sie stellen selbst ihre Fragen. Sie stellen ihre Fragen Jesus. Sie sind 2 Tage mit ihm unterwegs und sie lernen Jesus selbst kennen. Und er beantwortet ihre Fragen und sie kommen zu der Überzeugung, ja, er ist der versprochene Retter. Was heißt das für mich? Für mich heißt es, stehe zu meiner Schuld. Ich kann zu meiner Schuld stehen. Ich brauche sie nicht verdecken. Gott, Jesus weiß es sowieso. Ich brauche auch nicht meine Ängste verstecken. Angst vor Krieg, den wir jetzt haben, Diagnosen, finanzielle Herausforderungen, all das. Ich muss nicht so tun, als ob alles perfekt wäre in meinem Leben. Ich darf sagen, ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe gerade Angst, aber ich lerne gerade zu vertrauen. Frag dein Umfeld, ich kann mein Umfeld einfach fragen, meinst du, dass es wahr, was Jesus sagt? Genau das macht die Frau. Ist er vielleicht der Christus? Als ich im Krankenhaus war und eine schwere Diagnose im Raum stand, wurde ich selbst ganz ruhig. Ich habe gemerkt, ich bin nicht allein und ich brauche auch keine Angst zu haben, egal wie es ausgeht. Es wird alles gut werden. Und das ist eine Geschichte, die ich auch schon öfter weitererzählt habe. Ich brauche Menschen nicht zu zeigen und wie toll und wie stark ich bin. Ich kann auch einfach meine Schwächen zeigen, auch diesen ganzen Prozess daran teilhaben lassen, wie es gerade eben ist, welche Fragen ich gerade habe. Ich kann einfach einladen, gemeinsam Antworten zu finden. Ich habe erlebt, dass Jesus mich kennt mit meiner Angst, mit meinen Fragen und dass er geblieben ist. Könnte es sein, dass er auch für dich da ist? Jesus sagt in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hat die Frau von der Quelle getrunken? Ich glaube schon. Ich sehe das darin, dass sie alles stehen lässt und liegen lässt und dass sie einlädt, kommt und seht. Will Jesus uns auch so begegnen? Spüren wir den Durst in uns? Wollen wir auch von dem lebendigen Wasser trinken? Er kennt unsere Geschichte, er kennt meine Geschichte und er kennt deine Geschichte, deine Schuld, deine Verletzungen, und er redet trotzdem mit dir. Ich lade dich ein, wenn du heute das erste Mal oder neu sagen willst, Jesus, gib mir dieses Wasser, dann kannst du das jetzt im Gebet tun. Wenn du magst und kannst, steh gern mit uns auf zum Gebet. Jesus, du siehst mich. Du weißt, was ich getan habe. Und du weißt auch, was mir widerfahren ist. Ich komme zu dir und bitte dich, gib mir dieses lebendige Wasser. Lass es in mir zu einer Quelle werden. Hilf mir, ehrlich zu mir selbst zu sein und lass mich deine Liebe und deine Annahme spüren. Und lass mich auch ehrlich mit anderen über dich reden. Du bist treu, du bist gut, deine Liebe hört niemals auf. Darum wollen wir dir jetzt antworten und dich anbeten. Amen. Amen. Dann bleiben wir gerne stehen für unser nächstes Lied.